NDR Info. Themen des Tages.
FDP-Chef Christian Lindner hofft auf ein Comeback der FDP. Wie die Liberalen in Mecklenburg-Vorpommern den neuen Generalsekretär Marco Buschmann sehen, das sagt uns der FDP-Landeschef René Domke im Interview. Und ob das jetzt ein wirklicher Neuanfang ist, dazu auch der Kommentar. VW-Betriebsratschefin Daniela Carvalho fordert, dass alle in der Krise des Unternehmens ihren Beitrag leisten. Heute hat der wohl größte Arbeitskampf bei VW angefangen. Und das ist heute auch eines unserer Themen des Tages mit Janine Albrecht. Schönen guten Abend. Und Kanzler Scholz ist nach Kiew gereist. Dort hat er heute viel Zeit mit dem ukrainischen Präsidenten verbracht. Was dieser Besuch der Ukraine bringt, dem Kanzler und der Ukraine, dazu gleich mehr. Zunächst aber auch Stimmen aus Kiew, wie sie dort Olaf Scholz sehen.
Olaf Scholz hat sich während der fast 3 Jahre andauernden Großinvasion in der Ukraine für keine politische Position entschieden, was ihn als schwachen Politiker charakterisiert. Deswegen gibt er der Ukraine keinen Taurus. Er ist unentschlossen. Es ist schwer zu verstehen, warum er den Ukrainer nicht in ihrem Kampf gegen die Besatzer helfen will. Er hofft, dass Putin nicht weiter als bis zur Ukraine vordringt. Aber meiner Meinung nach hofft er das vergeblich. Warum hat Scholz Putin angerufen? Ich glaube, er hat einfach auf ein Wunder gehofft. Aber wie wir wissen, geschehen keine Wunder. In den Kommentaren zu diesem Anruf sagte er, es sei unmöglich, eine Einigung mit Putin zu erzielen. Scholz ist ein schwacher Politiker, weil er es allen recht machen will. Europa, der Ukraine und Russland. Und deswegen verweigert er die Lieferung des Taurus.
Soweit Stimmen aus Kiew, wo sich unsere Korrespondentin Andrea Bär umgehört hat. Und über den zweiten Besuch von Olaf Scholz in der Ukraine berichtet nun Rebecca Barth aus Kiew.
Es ist einer der ersten Termine an diesem Montag, ein Krankenhaus in der ukrainischen Hauptstadt. Hier besucht Bundeskanzler Olaf Scholz gemeinsam mit Volodymyr Zelensky verwundete Soldaten.
Wie lange sind Sie schon hier?
Mehr als 2 Monate, antwortet der junge Mann. Er sitzt auf dem Krankenbett, sein rechter Arm musste amputiert werden. Mehr als 8 Mal sei er schon operiert worden, erzählt er. Ein anderer Soldat berichtet, er will wieder zurück in die Armee. Als Drohnenpilot will er weiter kämpfen. Beide Beine hat der junge Mann bereits verloren. Den Preis des Krieges bekommt Bundeskanzler Scholz auch hier vorgeführt. Mitten in Kiew, am Mahnmal für die Gefallenen. Jedes Fähnchen, das hier weht, steht für einen getöteten Soldaten. Volodymyr Zelensky will den Krieg so schnell wie möglich beenden. Das betont der ukrainische Präsident zuletzt immer wieder. Aber dafür müsse mehr Druck auf Russland ausgeübt werden, sagt Zelensky am Nachmittag auf einer Pressekonferenz. Russland macht keine Geschenke. Wir können den Frieden nur durch Stärke sichern, durch die Stärke unserer Waffen und unserer Diplomatie. Bundeskanzler Scholz gilt in der Ukraine als zuverlässiger, aber zögerlicher Partner. Um den deutschen Marschflugkörper Taurus sei es bei einem Vier-Augen-Gespräch gegangen, berichtet Zelensky, und um das Telefonat zwischen Putin und Scholz vor wenigen Wochen. Das hatte Kritik in der Ukraine ausgelöst. Scholz rechtfertigt sich heute für seinen Weg. Er teile in vielen Punkten nicht die Meinung des russischen Machthabers, betont Scholz.
Und im Übrigen ist es für mich völlig klar, dass Russland den Angriff beenden muss und Truppen zurückziehen muss. Auch das habe ich ihm sehr deutlich gesagt. Was er dazu sagt, kennen Sie teilweise aus öffentlichen Erklärungen. Wir sind eben unterschiedlicher Meinung. Und deshalb geht es darum, dass man auch dann, wenn man so direkt miteinander spricht, nicht versäumt, eine klare und deutliche Sprache zu haben. Und die habe ich.
Weitere Militärhilfe im Wert von 650 Millionen Euro hatte Bundeskanzler Scholz bereits am Morgen angekündigt. Dabei soll es sich vor allem um dringend benötigte Flugabwehrsysteme handeln. Deutschland stehe fest an der Seite der Ukraine, betont Scholz in Kiew. Das sei eine seiner wichtigsten Botschaften. Der Besuch aber findet auch im Kontext des deutschen Wahlkampfes statt. Es sei der erste bilaterale Besuch seit Beginn des Angriffskrieges, betont der ukrainische Präsident Selenskyj.
Und wie ist dieser Besuch von Bundeskanzler Scholz in der Ukraine einzuordnen? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Carsten Schmiester gesprochen, Host unseres Podcasts Streitkräfte und Strategien. Und ich wollte wissen, wie viel Symbolik und wie viel Handeln in solchen Besuchen steckt.
Auf jeden Fall erstmal sehr viel Symbolik. Das war bei diesem Besuch ganz besonders zu erkennen. Der Besuch im Krankenhaus, das Händeschütteln mit schwer verletzten ukrainischen Soldaten. Das ist eine menschliche Geste. Ich unterstelle mal, dass Scholz die auch sehr ernst gemeint hat. Das hat er in der Pressekonferenz ja auch betont. Aber natürlich ist das eben auch ein Bild, das Empathie signalisieren soll, dass ein Kanzler zeigt, der im Pullover aufgetreten ist, also ganz bewusst auf Förmlichkeiten verzichtet hat, um zu zeigen, ich bin hier, weil ich auch mitfühle und nicht nur mitdenke oder mittaktiere. Was das Handeln angeht, ja, wir haben ein bisschen gesehen, es gibt diese üblichen Ankündigungen, es gibt die Sätze, die dann gesagt werden, es gibt aber mit Sicherheit auch eine ganze Menge, was eben jenseits der Mikrofone und Kameras besprochen wird. Das dürfte das Spannendere sein, aber es hat einen Sinn, dass wir es jetzt in diesem Moment noch nicht erfahren.
Was wir aber erfahren, das ist, dass noch in diesem Monat weitere Waffenlieferungen von Deutschland an die Ukraine es geben soll. Und der Kanzler hat nochmal in diesem Jahr ja weitere Rüstungsgüter im Wert von 650 Millionen Euro angekündigt. Wie schätzen Sie diese Unterstützung ein? Wie wichtig ist das jetzt für die Ukraine?
Ich glaube, für die Ukraine ist jedes einzelne Waffensystem wichtig, weil sie militärisch seit langem schon sehr in Bedrängnis ist. Die Frage ist, wird das irgendetwas an der gerade doch sehr schwierigen Situation ändern? In diesem Fall glaube ich mal nicht, denn das sind im Wesentlichen ja Lieferungen, die schon bekannt sind, spätestens seit Oktober. Also Scholz hat da nichts wesentlich Neues gesagt. Natürlich reden wir jetzt über zum Beispiel 4.000 sehr intelligent programmierte Drohnen einer deutschen Firma, die geliefert werden. Das ist relativ neu. Das dürfte auf dem Schlachtfeld tatsächlich eine Wirkung haben. Wir hören von einem zusätzlichen Luftabwehrsystem, von weiteren Leopard-Kampfern. Alles wichtig. Das Problem ist aber für die Ukraine natürlich, dass die Lage auch deshalb so schwierig ist, weil es weiter vor allem an Munition fehlt, aber eben auch an Soldaten. Und da kann Scholz nicht helfen.
Wir haben gerade in der Umfrage aber auch gehört, einige Stimmen aus Kiew, die sehen Scholz als schwachen Politiker, die sich mehr Unterstützung, Stichwort Taurus, auch wünschen. Die Debatte darüber, die ist ja hier auch Wahlkampfthema, aber jetzt mal nüchtern betrachtet. Wie wägen auch Experten das Für und Wider von Taurus-Lieferungen ab? Da habt ihr ja im Podcast auch schon oft drüber gesprochen.
Ja, allerdings ist die Debatte wirklich abgeschlossen. Es ist ein Waffensystem, das so ähnlich ist wie die Marschflugkörper der Franzosen oder der Briten, Scalp und Storm Shadow, mit dem Unterschied, dass es wesentlich weiter fliegen kann, nämlich bis zu 500 Kilometer und damit theoretisch, man sagt immer, Moskau erreichbar wäre. Das ist eben der große Angstfaktor bei Scholz, der sagt, wenn das passiert, dann haben wir eine schwere Eskalation, ich will das nicht. Es gibt Leute, die sagen, die Ukraine wird sowas nie gegen das Gebot des Gebers machen, weil damit natürlich ein Vertrauensbruch da wäre, der weitere Waffenlieferungen in Frage stellt. Es gibt dann wiederum Gegner, die sagen, Scholz hat eigentlich recht und wir müssen vorsichtig sein. Russland geht davon aus. Taurus heißt automatisch auch die aktive Beteiligung deutscher Soldaten am Krieg, weil dieses Waffensystem angeblich nur von denen bedient werden kann. Das ist weitgehend widerlegt. Südkorea hat das System auch. Es sind keine Bundeswehrleute dabei. Es ist alles gesagt, es wäre auch kein Gamechanger. Das sagen Experten eben auch. Gamechanger in Anführungsstrichen. Also kein Waffensystem, was den Krieg dreht. Es ist ein Symbol, glaube ich, geworden, um Deutschlands Zögerlichkeit an etwas festmachen zu können. Aber Scholz war ja auch deshalb da, um zu zeigen, alle anderen Waffensysteme, da ist Deutschland nun alles andere als zögerlich. Da sind wir nach den USA die Nummer zwei, was die Lieferanten angeht.
Das war jetzt der zweite Besuch von Scholz in der Ukraine. Zuletzt war er da im Juni 2022. Von der Opposition wird das jetzt als Wahlkampfmanöver kritisiert. Wie bewerten Sie diesen Besuch? Was bringt er der Ukraine und was auch dem Kanzler?
Also Wahlkampf ist jetzt ja sowieso alles, was ein Politiker macht. Da kann man gar nichts gegen machen. Das ist eben Wahlkampf. Das lassen wir jetzt mal beiseite. Ich glaube, das bringt der Ukraine jetzt auf der für uns erkennbaren Ebene erstmal relativ wenig. Es ist nichts Neues gesagt worden. Es bleibt auch bei Differenzen, was zum Beispiel die NATO-Mitgliedschaft angeht, was Taurus angeht, das hat Selenskyj auch ganz klar gesagt. We agree to disagree. Wir sind uns einig darin, dass wir uns nicht überall einig sind. Also die Ukraine nimmt das natürlich als Zeichen der Solidarität und freut sich drüber. Und für Scholz, es ist Wahlkampf. Auf der anderen Seite hat er ja seine Position nicht verändert. Das heißt, die Leute, die das, was er macht, gut finden, die werden das weiter gut finden. Die, die das nicht so gut finden, werden das weiter nicht so gut finden. Es ist eins noch zu sagen, wir wissen eben nicht, was in diesen Vier-Augen-Gesprächen geredet wird. Ich habe den Eindruck, es deutet im Moment vieles darauf hin, dass Verhandlungen vorbereitet werden. Ob das stimmt und was es bringt, werden wir später erst erfahren. Sollte Scholz irgendwann sagen können, da war ich aber maßgeblich an einem Schritt Richtung Frieden beteiligt, wäre das für ihn gut. Aber wenn es wahlrelevant sein sollte, müsste das halt bis Februar passiert sein. Und das erscheint mir doch ein bisschen kurzfristig.
Soweit mein Kollege Carsten Schmiester zum Besuch von Kanzler Scholz in der Ukraine. Und morgen geht es im Podcast Streitkräfte und Strategien auch genau um die Frage, wie es um die Friedensverhandlungen steht. Und ein Russland-Experte erläutert außerdem, wie lange sich Russland diesen Krieg noch leisten kann. Das gibt's dann morgen hier um 18.05 Uhr. Und jetzt hier in den Themen des Tages zur FDP, die nach dem Debakel um das D-Day-Papier, auf dem ein Ausstiegsszenario aus der Ampel skizziert worden war, neu sich versucht aufzustellen. Nachdem Generalsekretär Bijan Jirsarai am Freitag kurz und knapp seinen Rücktritt verkündet hat, nicht mal eine Minute stand er dafür vor dem Mikrofon, hat Christian Lindner heute den früheren Justizminister Marco Buschmann als neuen FDP-Generalsekretär durch vorgestellt. Und da standen die beiden heute dann doch mal etwas länger an den Mikrofonen. Hans-Joachim Viehweger hat zugehört, als der designierte FDP-Generalsekretär vorgestellt wurde. Bei der Vorstellung ging es dann allerdings doch auch erstmal um das umstrittene Strategiepapier.
Noch gut 50 Tage bis zur Bundestagswahl. Eigentlich müsste die FDP den Blick nach vorne richten, um aus dem Umfragetal herauszukommen. Doch die Frage, wie gezielt die FDP den Ampelbruch vorbereitet hat, erlaubt das nicht. Mit Blick auf das umstrittene D-Day-Papier aus der eigenen Parteizentrale spricht FDP-Chef Lindner einerseits von Prozess- und Kommunikationsfehlern.
Das bedauern wir sehr, weil dadurch die Lauterkeit unserer Motive von unseren politischen Gegnern in Frage gestellt werden konnten.
Um dann sogleich in den Angriffsmodus überzugehen. Das wird zum Beispiel deutlich, als er gefragt wird, ob seine Partei denn auch interne Papiere für einen Verbleib in der Ampel vorbereitet habe.
Wir haben alle Szenarien durchdacht und ohne dass ich jetzt alle Dokumente im Einzelnen kennte, gibt es da auch entsprechende Vorbereitungen. Aber wir werden erst ein nächstes Papier Ihnen zur Verfügung stellen, wenn SPD und Grüne mal anfangen, ihre Schubladen aufzumachen.
Den bisherigen Ampelpartnern wirft er wiederum vor, die Vorwürfe im Zusammenhang mit dem internen FDP-Papier zu instrumentalisieren.
Es richtet sich gegen die FDP nicht aus verletzten Gefühlen im Willy-Brandt-Haus heraus, sondern es geht darum, die FDP zu zerstören, damit danach die eigenen Machtoptionen für SPD oder Grüne verbessert werden. Und dem stellen wir uns entschieden entgegen.
Niemand könne sich getäuscht fühlen. Schließlich habe die FDP schon lange vor dem Bruch der Ampel ihre Forderungen nach einer neuen Wirtschaftspolitik vorgetragen. Ähnlich argumentiert der designierte Generalsekretär Marco Buschmann. Bis zu seiner offiziellen Bestätigung durch einen Parteitag ist er kommissarisch im Amt.
Die Regierung ist ja nicht gescheitert an einzelnen Worten oder an einem Papier, sondern die Regierung ist daran gescheitert, dass zwei wesentliche Geschäftsgrundlagen weggefallen ist.
Buschmann spielt damit auf die Wirtschafts- und die Haushaltspolitik an. Gleichwohl spricht der neue FDP-Generalsekretär davon, dass die vergangenen Wochen parteiintern aufgearbeitet werden müssten.
Wie konnte es dazu kommen, dass eine gewisse Sprache Verwendung gefunden hat?
In dem internen Strategiepapier war unter anderem von offener Feldschlacht für die politische Auseinandersetzung die Rede. Doch viel Zeit für die Vergangenheitsbewältigung wird Buschmann vorerst nicht aufbringen können. Mit der neuen Aufgabe ist vor allem die Organisation des Wahlkampfs für die FDP angesagt. Dass er selbst weniger ein Mann des Zuspitzens und mehr des Erklärens ist, zeigt Buschmann, als er auf das Wort von Lindner zu sprechen kommt, Deutschland müsse etwas mehr Milei und Musk wagen. Bezogen auf den argentinischen Präsidenten Milei.
Die Idee ist ja jetzt nicht, dass ich mir wirre Haare wachsen lasse und mit einer Kettensäge hier demnächst durch Berlin-Mitte laufe.
Es müsse vielmehr um die Bereitschaft gehen, bestehende Strukturen zu hinterfragen, zu prüfen, wo sich der Staat verzettele und wo er seine eigentlichen Aufgaben nicht mehr gut ausübe. Auch das sei zentral für liberales Denken.
Marco Buschmann soll nun also die FDP durch den Bundestagswahlkampf führen, auf den sich natürlich auch die Landesverbände vorbereiten. An diesem Wochenende kamen die Liberalen in Mecklenburg-Vorpommern zusammen. Und ich habe den FDP-Landeschef René Domke gefragt, wie er den neuen Generalsekretär im Bund bewertet.
Also ich denke, das ist ein Personalvorschlag, mit dem wir sehr gut leben können. Marco Buschmann hat schon in seiner Zeit als Bundesgeschäftsführer bewiesen, dass er Wahlkampf kann. hat damals auch an dem großen Comeback mitgearbeitet, ist ein enger Vertrauter des designierten Spitzenkandidaten Christian Lindner. Und von daher traue ich ihm das sehr, sehr gut zu, dass er das Amt gut ausfüllen kann.
Denken Sie, dass die Partei da jetzt auch auf dem richtigen Weg raus aus der Krise ist, die ja durch das D-Day-Papier ja auf jeden Fall da ist, Vertrauensverlust ohne Ende, wo man auch hinhört?
Naja, was heißt Vertrauensverlust ohne Ende? Wir müssen das Papier auch ein bisschen einordnen. Ich habe bis jetzt keinen Anhaltspunkt dafür, dass es in irgendeiner Ebene den Bundesvorsitzenden erreicht hat oder die Bundesminister, sondern es war ja ganz offensichtlich ein Arbeitspapier, was irgendwo im Genscherhaus lag. Gleichwohl.
Ist immerhin ja auch von einem sehr Vertrauten von Christian Lindner verfasst, ne? Der ja nun auch allerdings gegangen ist, genauso wie Herr Bjeserei.
Dennoch, ich habe da jetzt keinen Anhaltspunkt. Wenn Sie einen haben, kann ich mir ja vielleicht mitteilen. Aber es ist ja so, dass ein Herbst der Entscheidung angekündigt war. Dass klar war, dass gerade die Leitplanken, die die Liberalen schon im Bundestagswahlkampf gezogen haben, die Schuldenbremse einzuhalten und keine Steuererhöhung unterzubringen, dass diese Leitplanken permanent beschädigt werden sollten, dass das eine Antwort brauchte und dass man da natürlich in einem Koalitionsausschuss ernsthaft ins Gespräch kommen muss. Ich glaube, das war klar. Spätestens seit das Wirtschaftspapier von Christian Lindner auch auf dem Tisch lag, als Diskussionsgrundlage. Es ist ja nicht, wir wollten Vorschläge machen, wie geht es denn wieder voran? Es ist ja nicht so, dass die gesamte Republik irgendwie erwartet hat,
es muss
doch
was passieren. Schauen wir aber auch ruhig nach vorne voran. Das war ja auch die Frage an Sie. Denken Sie, dass Sie jetzt wirklich alles, was rund um das D-Day-Papier jetzt auch diskutiert wird, hinter sich lassen können, dass die Partei dafür jetzt gut aufgestellt ist?
Naja, ich habe ja gesagt, das muss natürlich nochmal aufgearbeitet werden. Ich weiß nicht, welchem Kreis das jetzt entstammt, von Mitarbeitern oder was auch immer, von der Qualität des Papiers kann es gar keinen höheren Level gehabt haben. Ich hätte es wahrscheinlich nicht getraut, mich also mit solchem Papier an den Bundesvorsitzenden heranzutreten. Aber so what, das ist jetzt passiert. Es ist, glaube ich, auch von allen eingeordnet worden, von allen Verantwortungsträgern, dass das Wording absolut nicht zum Duktus der FDP passt. Das ist auch nicht mein Wording. Ich habe es auch auf dem Landesparteitag nochmal deutlich zum Ausdruck gebracht. Die Begrifflichkeiten, die da verwendet wurden, sind nicht die richtigen. Aber auf der anderen Seite war die klare Erwartungshaltung auch in der Bevölkerung, das muss ein Ende haben, dieses Gewürge. Entweder gibt es jetzt einen klaren Kurs nach vorne. Und ich glaube, genau diesem Wunsch wollte man nachkommen. Letzten Endes machen wir uns ja nichts vor. Letzten Endes werden alle Koalitionspartner entsprechend vorbereitet gewesen sein, denn ich glaube...
Jetzt reden wir schon wieder die ganze Zeit übers Ampel aus, aber ich wollte ja eigentlich auch von Ihnen wissen, wie gut ist die FDP jetzt auch aufgestellt? Was passiert jetzt, um dann eben auch gut in diesem Wahlkampf dazustehen und am Ende eben nicht aus dem Bundestag rauszufliegen, weil die Wahrscheinlichkeit ist ja im Moment auch recht hoch.
Genau, das ist ja der Punkt. Also Marco Buschmann ist sicherlich einer derjenigen, der Wahlkampf kann und der jetzt auch mit einer Kampagne, also wir haben ja einen relativ kurzen Wahlvorbereitungszeitraum, nicht? Wir stecken ja schon mittendrin im Wahlkampf und das merkt man ja auch. Und jetzt ist natürlich klar, die Kampagne muss ausgerollt werden. Das Programm wird am 17.12. vom Bundesvorstand beschlossen. Wir können den Spitzenkandidaten dann auf dem Bundesparteitag wählen. Also das ist schon alles in Planung und das ist auch alles eingetaktet. Aber natürlich muss es durch die Gremien und das ist jetzt eben erfordert durch ein Höchstmaß an Konzentration. Aber ich sehe uns da gut aufgestellt und ich sehe auch tatsächlich in der Bevölkerung, wenn ich mit den Menschen spreche, dass sie sagen, Gott sei Dank ist das beendet worden und Gott sei Dank können wir eine Neuausrichtung wählen. Und das sollen ja auch die Wählerinnen und Wähler am Ende entscheiden, wie es denn in Zukunft weitergeht hier in Deutschland mit dem wirtschaftlichen Aufschwung oder mit einem Weiter-so.
Und das sagt der FDP-Landeschef in Mecklenburg-Vorpommern, René Domke.
NDR Info. Die Meinung.
Ist das jetzt ein Neuanfang bei der FDP? Hören Sie dazu die Meinung von unserer Korrespondentin in Berlin, Lissi Kaufmann.
Buschmann soll's richten. Der Ex-Justizminister soll die FDP jetzt als Generalsekretär durch einen schwierigen Wahlkampf führen. Erwartbar und nachvollziehbar. Echtes Aufräumen in der Partei sähe aber anders aus. Buschmann ist ein enger Vertrauter Lindners und war Teil des FDP-Zirkels, der den Ampelbruch mit vorbereitet hat. Der Schmutz der D-Day-Affäre klebt auch an ihm. Vielmehr müsste die FDP sich jetzt fragen, ob es nicht langsam Zeit ist für einen echten Neuanfang, für eine komplett neue Spitze. Eine, die vielleicht sogar weiblicher ist, gerade mit Blick auf junge Wähler und mit Blick auf die miserablen Umfragewerte. Das Problem? Die FDP ist in den vergangenen Jahren eine Lindner-Partei geworden. Eine, in der Lindners engste Vertraute in Spitzenämter gekommen sind. Es sind fast ausschließlich Männer. Lindners Ego wirft so große Schatten, dass Nachwuchspflänzchen in der Partei nicht wirklich heranwachsen konnten. Kritik ist nicht zu hören. Konkurrenz? Fehlanzeige. Revolution gegen den Parteichef? Ausgeschlossen. Bisher. Doch die FDP ist angeschlagen. Das Image von Lindner angeknackst. Es wäre an der Zeit, den Nachwuchs in Stellung zu bringen. Da gäbe es zum Beispiel die 35-jährige Güde Jensen oder den gleichaltrigen Konstantin Kuhle. Wie es weitergeht, hängt davon ab, wie erfolgreich Parteichef Lindner und Generalsekretär Buschmann die Partei durch die kommenden Wochen führen. Und ob es die FDP wieder in den Bundestag schafft. Spätestens wenn das nicht gelingt, muss die FDP einen echten Neuanfang wagen. Sie sollte sich schon jetzt darauf vorbereiten.
Und soweit die Meinung von unserer Korrespondentin in Berlin, Lissy Kaufmann. Und auch das darf hier heute nicht fehlen, der Warnstreik bei VW. Heute hat er angefangen. An fast allen deutschen Standorten haben Mitarbeitende ihre Arbeit niedergelegt, um so für ihre Arbeit, ihre Jobs zu kämpfen. Die Konzernleitung will in der Krise tausende Stellen streichen, ganze Standorte schließen, die Löhne kürzen. Dagegen wird jetzt gestreikt, in einem Ausmaß, wie es VW so wohl noch nicht erlebt hat. Zehntausende haben sich allein im Werk in Wolfsburg daran beteiligt.
Es ist laut auf dem Werksgelände in Wolfsburg. Die Gewerkschaft IG Metall hat zum Warnstreik aufgerufen. Thorsten Gröger, Bezirksleiter für Niedersachsen und Sachsen-Anhalt, heizt der Menge ein.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, in 22 Tagen Weihnachten, aber bei Volkswagen brennt der Baum. Und die Brandstifter, die sind schnell ausgemacht. Die Brandstifter, die sitzen hier hinter uns im Hochhaus in der 13. Etage.
Zehntausende haben sich vorm sogenannten Markenhochhaus versammelt. Hier haben die Vorstände ihre Büros. Von dort kamen schlechte Nachrichten. Werke könnten dicht gemacht werden, Beschäftigte betriebsbedingt gekündigt werden. Nicht mit uns, sagt die Vorsitzende des Konzernbetriebsrates Daniela Cavallo.
Wir sind nicht zu haben für Werksschließungen, Massenentlassungen. Und da hoch oben im Markenhochhaus sind die Etagen, für die unsere Botschaft gilt. Mit uns so nicht. Und Sie müssen uns ein Zeichen geben, sich bewegen, dass wir am 9.12. endlich weiterkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen.
In einer Woche wird im Tarifstreit weiterverhandelt. Betriebsrat und Gewerkschaft hatten ein Angebot auf den Tisch gelegt. Mit Verzicht auf Lohnplus und Boni. Laut Arbeitnehmerseite könnten so 1,5 Milliarden Euro eingespart werden. Volkswagen sieht das anders, lehnt das Angebot ab. Kurzfristige Effekte könne es durch den Vorschlag geben, aber keine nachhaltige finanzielle Entlastung für die kommenden Jahre, heißt es vom Unternehmen. Es steht jede Menge auf dem Spiel in diesem Streit. Die Stimmung bei den Beschäftigten ist schlecht.
Allgemein ist ein bisschen Verunsicherung da. Ich habe ein bisschen Angst, aber so geht's jedem, ne?
Ich hoffe, dass wir halt was erreichen. Jeder von uns hat einfach Angst um seinen Arbeitsplatz und um seine Zukunft.
Sehr beschissen, weil wir nicht wissen, wie die Zukunft für uns aussieht. Überhaupt nicht gut. Deswegen sind wir ja auch hier, damit wir was bewegen, ne?
Keiner weiß, wie es weitergeht. Und wir warten alle auf eine Entscheidung.
Der Wolfsburger Autobauer ist in einer schweren Krise und steht unter einem enormen Spardruck. Unter anderem auch, weil die Kosten einfach zu hoch sind. Das Unternehmen fordert weiter, dass die Löhne deswegen um 10% gekürzt werden. Gewerkschafter Gröger will dagegen kämpfen.
Heute werden viele 10.000 Kolleginnen und Kollegen in der ganzen Republik die Arbeit niederlegen. Das heute hier, was hier in Wolfsburg und an den anderen Standorten passiert, das ist nur eine Warnung an Volkswagen.
Sollten sich die Tarifparteien vor Weihnachten nicht einigen können, wird der Konflikt weiter eskalieren. Dann wird es im neuen Jahr wahrscheinlich nicht bei Warnstreiks von wenigen Stunden bleiben.
Helmut Eickhoff über die Warnstreiks bei VW. Und das waren die Themen des Tages zum Wochenauftakt an diesem Montag. Und wenn es zeitlich mal nicht passt, uns live im Radio zu hören, dann können Sie natürlich das Ganze auch als Podcast abonnieren. Finden Sie unter anderem in der NDR Info App.